Okay. Ui. Galater 5 ist das Thema. Wir hatten letzte Woche den ersten Teil, also wir haben dieses Kapitel sozusagen in zwei Teile aufgeteilt. Und deswegen möchte ich einfach nochmal ganz kurz ein bisschen was wiederholen, nicht viel, ganz schnell. Wir hatten gesehen, dass Paulus hier in diesem Kapitel in Galater 5 von zwei Arten von Bedrohung spricht, die unsere Freiheit, die wir in Christus haben, gefährden. Und das war, wir haben das anhand von dem Bild, was Paulus auch selber benutzt, in Vers 9 war das, meine ich. Genau, das Bild vom Sauerteig, haben wir das anhand von Markus 8, 15, die Worte Jesus, die er gesprochen hat, aufgeteilt in den Sauerteig der Pharisäer und den Sauerteig des Herodes. Also Galater 5, 1 bis 12 handelte von dem Sauerteig der Pharisäer, von Gesetzlichkeit, definiert so, dass wir durch das Halten der Gebote versuchen, eine gerechte Stellung oder besser gesagt die Rettung von Gott zu verdienen. Alles, was mit Verdienst zu tun hat vor Gott, dass wir Gottes Liebe verdienen, indem wir seine Gebote halten. Und heute geht es um Teil 2, um dieses Bild, was Jesus benutzt, der Sauerteig des Herodes. Und da haben wir gesagt, er steht für Fleischlichkeit. Wie gesagt, Fleischlichkeit, das Wort, das könnt ihr kritisieren, weil letztendlich Gesetzlichkeit ist auch Fleischlichkeit. Aber das Wort habe ich gewählt, weil Paulus damit loslegt, dass er sagt, dass wir die Freiheit, die wir haben in Christus, dass wir sie nicht gebrauchen sollen als ein Anlass für das Fleisch. Und dann führt er das weiter aus. Deswegen dieses Wort Fleischlichkeit. Und wir werden aber noch genauer darauf eingehen, wovon Paulus hier spricht. Nochmal Wiederholung vom letzten Mal. Wie schon in Vers 1 vom 5. Kapitel, ist es jetzt auch hier so in Vers 13 vom 5. Kapitel, wo er sozusagen diesen zweiten Teil einleitet, dass er wieder damit anfängt zu sagen, dass wir zur Freiheit berufen worden sind. Und wir sind zurückgegangen zu 2. Mose 20 und haben gesehen, dass das sogar schon Gottes Plan war und Gottes Art und Weise, die 10 Gebote zu geben. Dass er, bevor er das erste Gebot gibt, Israel sagt zu seinem Volk, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, ich habe euch befreit. Und wir haben darüber gesprochen, dass das wirklich Grundlage ist, dass wir das nicht vertauschen dürfen. Weil da, wo wir das vertauschen, verdrehen wir das Evangelium. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, weil Gott uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn. Wir hatten das letztes Mal, weil er uns geheiligt hat, leben wir ein heiliges Leben. Leben wir in der Heiligung. Weil er uns gerechtfertigt hat, leben wir gerecht. Also das ist die Reihenfolge, die so wichtig ist. Und das dürfen wir nicht verdrehen. Und deswegen, diese ganzen ersten Kapitel, Paulus macht den Galatern so klar, er legt die Grundlage für unser christliches Leben, für unseren christlichen Glauben, für den Anfang unseres christlichen Lebens und das Ende unseres christlichen Lebens. Ihr seid gerettet allein aus Gnade durch den Glauben. Es ist allein durch Christus. Es ist nicht euer Verdienst, nein, es ist sein Verdienst. Und das müssen wir jetzt auch im Hinterkopf haben, um zu verstehen, was Paulus jetzt in Galater 5 tut. Paulus antwortet jetzt, also auf der einen Seite möchte er natürlich den Galatern ganz praktisch erklären, wie leben wir jetzt in dieser Freiheit, die wir bekommen haben in Christus. Aber er antwortet auch auf seine Kritiker. Wenn wir zum Beispiel einen Römerbrief lesen, dann, ich zitiere das jetzt mal nur so lose, am Anfang schon sagt Paulus, ja, sollen wir jetzt Böses tun, damit das Gute kommt? Er sagt, Gottes gerechtes Urteil über die so etwas sagen. Weil das Paulus nachgesagt worden ist. Genauso sagt er auch, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Also sollen wir jetzt ordentlich auf die Kacke hauen, immer mehr sündigen, 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 dass die Sünde immer größer wird, weil da, wo die Sünde immer größer wird, ist auch immer mehr Vergebung und die Gnade überströmt. Und was sagt Paulus? Er sagt, Leute, das sei ferne. Und hier in Vers 13 sehen wir, was diese Freiheit in Christus, die wir durch das Evangelium empfangen haben, was sie bewirken sollte. Ich lese Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Unsere Freiheit in Christus sollte bewirken, dass wir keinen Anlass für die Sünde geben, sondern im Gegenteil, dass wir in Liebe unserem Nächsten dienen. Und das hatten wir auch schon im letzten Teil in Vers 6, da spricht Paulus von dem Glauben, der durch die Liebe wirksam wird. Und wir haben darüber gesprochen, dass das Wort wirksam hier verbunden ist mit dem Wort Werk. Und dass es darum geht, dass der Glaube sozusagen, dass aus dem Glauben die Liebe fließt. Oder dass der Glaube erst da wirksam wird, erst wirkt, wo er sich in der Liebe manifestiert. Das war die kurze Wiederholung. 6 Minuten, geht klar. Das war einfach wichtig, um das jetzt zu verstehen, was jetzt kommt. Eine Sache macht Paulus ganz klar, und das ist, dass die Freiheit, die wir in Christus haben, bedeutet niemals Freiheit zu sündigen, sondern Freiheit von der Sünde. Es ist Freiheit von der Herrschaft der Sünde über unserem Leben. Und wir haben geguckt, dass Jesus dieses Urteil über jeden Menschen gesprochen hat, dass jeder Mensch ein Knecht, ein Sklave der Sünde ist. In Johannes 8, da wollen wir auch noch mal ganz kurz hingehen. Johannes Evangelium Kapitel 8. Verse 34 bis 37. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Das reicht schon. Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und Paulus gibt uns jetzt hier in diesem Kapitel 5 eine Auslegung oder eine größere Beschreibung von dieser Freiheit, die wir in Christus gewonnen haben, bekommen haben, empfangen haben durch den Glauben. Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dafür wollen wir auch noch mal zu Jesus gehen. Matthäus 22. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, fragte, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das große Gebot oder das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt eine krasse Aussage. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das waren die Worte von Jesus. Paulus komprimiert das Ganze hier ein bisschen und sagt, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir jetzt in Kapitel 5 wirklich dazu kommen, dass wir das hier verstehen, was Paulus sagt: Wir sind gerettet allein aus Glauben. Sola fide. Eines der fünf Solas der Reformation. Ja, daran halten wir fest. Darauf stehen wir. Aber rettender Glaube ist niemals allein. Der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Und wir können das so verstehen, dass wenn wir glauben, empfangen wir durch den Glauben, nicht aus Werken, sondern durch den Glauben, den Heiligen Geist. Das haben wir in Kapitel 3 gelesen. Paulus hat gesagt, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Durch Gesetzeswerke oder durch die Kunde des Glaubens? Wir haben durch den Glauben den Heiligen Geist empfangen. Und Römer 5,5 sagt uns, für die, die Notizen machen, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, durch den Glauben empfangen wir den Geist Gottes und durch den Geist, mit dem Geist Gottes, ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen und der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie erfüllt sich dieses Gesetz ganz praktisch in unserem Leben? Wie wird der Glaube wirksam durch die Liebe? Und jetzt geht es weiter in Vers 16. Da kommt diese krasse Aussage, dass er sagt, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und manchmal brauchen wir so welche Ansagen. Manchmal sind wir so hoch theoretisch und dabei brauchen wir manchmal einfach nur die ganz schlichte, einfache Wahrheit, die Paulus hier gibt. Und er sagt, wandelt im Geist, in anderen Worten, dann werdet ihr nicht sündigen. Es hat noch nie einen Menschen gegeben, der im Geist gewandelt ist und gleichzeitig gesündigt hat. Die Lust des Fleisches vollbracht hat. Paulus bricht hier das Thema Heiligung so runter in diesem kurzen Satz und sagt, Wandel im Geist oder sündige. Diese zwei Optionen gibt es. Er ermutigt dazu, im Geist zu wandeln, damit wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Aber es gibt diese zwei Optionen. Entweder wir wandeln im Geist oder wir sündigen. Am Ende des Tages haben wir als Christen diese zwei Optionen. Das ist erstmal diese Ermutigung und diese praktische Anweisung, diese Ansage an die Galater. Aber jetzt kommt Paulus in Vers 17 zu der zweiten Seite der Medaille. Der spricht davon, dass er sagt, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr darüber nochmal ausführlicher zu Hause nachlesen wollt, dann ist Römer 7 sehr gut. Römer 7 beschreibt diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und auch Kapitel 6 und auch Kapitel 8, also Römer 6, 7, 8, ist eigentlich das, was Paulus hier in Galater 5 komprimiert bringt, ausführlicher. Aber jetzt spricht er plötzlich davon, dass er sagt, es gibt da einen Kampf, einen Krieg zwischen zwei Feinden. Auf der einen Seite ist das Fleisch, auf der anderen Seite ist der Geist. Und als Gläubige findet ein Kampf, ein Krieg in uns statt zwischen zwei Feinden, dem Fleisch, der Sünde. Da werden wir jetzt gleich zu kommen, in den Versen 19 bis 21 und dem Heiligen Geist. Da werden wir in Vers 22 drüber lesen. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Genau, erstmal über das Fleisch, Vers 19 bis 21. Vorher sagt er noch, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, also das Wort Porneia, was jegliche Art von Sexualität außerhalb der gottgegebenen Ordnung der Ehe bezeichnet, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, worüber wir auch schon mal geredet hatten, etwas anderes Herr über unserem Leben sein zu lassen als Christus. Wir haben vorhin am Tisch über Smartphones geredet. Vielleicht das Thema unserer Zeit, wenn es dazu kommt, Götzendienst in unserer Gesellschaft. Zauberei oder Magie, Feindschaft, Streit, viele von diesen Wörtern sprechen einfach für sich. Eifersucht, Zorn oder Wut, Zank, Zwietracht. Hier in der Elberfelder oder in der überarbeiteten Version, die ich habe, steht Sekten, aber dafür kann auch stehen Parteiungen, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage, wo bin ich jetzt? Tut mir leid.
Und dergleichen.
Ach so, und dergleichen. Danke, Ari. Von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, also er bekräftigt das, was er schon mal den Galatern gesagt und gepredigt hat, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wie meint Paulus das? So wie er es sagt. Wenn wir diese Dinge über uns herrschen lassen, wenn wir die Sünde über unserem Leben herrschen lassen, wenn wir in diesen Dingen leben, werden wir das Reich Gottes nicht erben. An anderer Stelle sagt Paulus direkt zu dem gleichen Thema, sagt er, lasst euch nicht verführen. Er setzt das Ganze jetzt dem Geist gegenüber und stellt das Ganze dem Geist gegenüber und sagt in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist, und da ist wieder an erster Stelle, das ist doch so interessant, oder? Liebe. Er spricht wieder davon, der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Liebe. Und dann geht es weiter mit Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Und dann sagt er, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und das ist das, was er damit meint, wenn er sagt, wenn wir durch den Geist geleitet werden, sind wir nicht unter dem Gesetz. Weil gegen diese Dinge, gegen die Frucht des Geistes, gibt es kein Gesetz. So. In Vers 24 sagt er jetzt, was mit denen passiert ist, die Christus angehören, mit den Gläubigen, mit uns, die durch den Glauben allein gerechtfertigt worden sind. Er sagt, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Und jetzt ist es wichtig, dass ich möchte einfach klarstellen, und ich meine, jeder hier weiß das. Ich glaube, sobald ich anfangen würde, sowas zu predigen, würdet ihr mich als Irrlehrer vor die Tür setzen und vielleicht noch eine Tomate hinterher schmeißen. Wahrscheinlich nicht. Aber Paulus spricht hier nicht, wenn er von Heiligung spricht, von Heiligkeit, spricht er nicht von christlicher Perfektion, Vollkommenheit, die wir in diesem Leben erreichen können. Und dazu kann man viel in der Schrift lesen, aber ein Vers, der das ganz, ganz klar und schlicht ausdrückt, steht in 1. Johannes, wo Johannes seinen Brief beginnt, 1. Johannes 1, und da sagt er in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in 10 sagt er nochmal, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aber er ist so klar, er sagt nicht nur, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, sondern er sagt auch, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann sind wir Lügner. dann ist die Wahrheit nicht in uns. Aber was Paulus hier ganz klar macht und was er drastisch klar macht den Galatern, um ihnen wirklich zu zeigen, Leute, seid nicht so dumm und nehmt diese wertvolle Freiheit, diese kostbare Freiheit, die Christus euch geschenkt hat, dieses, ja wirklich, dieses Gnadengeschenk, was euer ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ihr seid neu in Christus, ihr seid eine neue Schöpfung und bitte benutzt das doch nicht als Anlass für euer altes Leben. Ihr habt neues Leben bekommen. Warum wollt ihr dann das alte Leben? Das macht keinen Sinn. Weil ich das iPhone 10 bekommen habe, nehme ich das iPhone 1 oder keine Ahnung. Das ist völlig, bescheuert. Petrus spricht davon, dass der Hund sich zurückwendet zu seinem Erbrochenen. Das macht keinen Sinn, dass wir uns zurückwenden zu unserem alten Leben. Und Paulus stellt klar, wenn ihr dem Christus angehört, dann ist da was in eurem Leben passiert. Da hat ein Herrschaftswechsel in eurem Leben stattgefunden. Ihr, die ihr unter der Herrschaft der Sünde versklavt wart, seid jetzt unter der Herrschaft des Lebendigen, des Allmächtigen und des liebenden Gottes, eures Herrn Jesus Christus. Dieser Herrschaftswechsel. Und der drückt es so krass aus. Und das ist diese Spannung, weil auf der einen Seite sagt er, wir haben das in unserem Leben, dass Fleisch und Geist gegeneinander kämpfen. Und er sagt aber, die, die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Er macht damit klar, das Urteil ist gesprochen. Und das müssen wir uns auch immer wieder klar machen. An dem Tag, als wir uns taufen lassen haben, es ist schon vorher passiert durch den Glauben, aber als öffentliches, offensichtliches Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, an dem Tag, als wir alle uns taufen lassen haben, haben wir das Urteil über unser Fleisch, über unsere sündige Natur gesprochen. Ich gehe mit Jesus in den Tod. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und durch den Glauben werden wir mit Christus, der am Kreuz hang, der zur Sünde geworden ist, mit ihm eins gemacht und unsere Sünde hängt da vor 2000 Jahren auf Golgatha, verurteilt in dem Fleisch von Jesus, das da am Kreuz hing. Und wir sind frei. Diese Sünde, dieses Fleisch hat keine Herrschaft mehr über uns. Wir werden nicht mehr von unserem Fleisch, von der Sünde beherrscht, sondern von unserem Herrn Jesus Christus, dem Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wenn wir nur dabei stehen bleiben, bei den Versen 19 bis 21 und uns angucken, was Paulus über das Fleisch sagt, wenn wir nur das tun, nur die eine Seite angucken, dann verpassen wir, was Heiligung eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass wir als Christen, dass wir alle da in der Gefahr stehen und dass wir als Christen das auch viel tun, getan haben, in der Geschichte getan haben. Ich glaube, dass ich dafür sehr anfällig bin. Und das ist, dass ich nur die eine Seite sehe und dass ich Heiligung so verstehe, dass ich Heiligung darin verstehe, in den Dingen, die ich nicht tue, in den Dingen, die ich lasse. Aber Heiligung ist letztendlich nichts anderes als Christusähnlichkeit. Das können wir als Synonym benutzen. Heiligung, Christusähnlichkeit. Und wenn wir Jesus Christus darauf beschränken, nur auf die Dinge, die er nicht getan hat, dass er nicht gelogen hat, dass er nicht gestohlen hat, dass er nicht wen umgebracht hat, dass er nicht in Unzucht gelebt hat, dann verpassen wir doch die Herrlichkeit unseres wunderbaren Herrn, weil Jesus sehen wir darin, dass die Liebe das Gesetz erfüllt hat. Wenn wir auf das Leben von Jesus gucken, dann denken wir doch nicht zuerst, wer von euch guckt auf das Leben von Jesus und denkt zuerst daran, er hat nie gelogen. Klasse Typ. Das war ein heiliger Mann. Oder? Ich denke so nicht. Ich gucke auf Jesus und denke, Wow, du hast Gott geliebt mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich auf das Evangelium gucke, gucke ich doch nicht auf das, was Jesus nicht getan hat, sondern auf das, was er getan hat für uns in Liebe. Und deswegen, glaube ich, fordert uns Gottes Wort heraus und mich fordert das heraus. Das steht nicht auf meinem Zettel, aber diese Gedanken sind mir gerade noch gekommen, weil ich denke, dass Gott das durch seinen Geist zu uns sprechen möchte. Wenn ihr über das Thema Heiligung nachdenkt, denkt nicht nur über das nach, was ihr nicht tun sollt. Denkt darüber nach, was ihr nicht tun sollt. Diese Dinge zählt Paulus auf. Aber streckt euch danach aus, Christus ähnlicher zu sein. Und wie passiert das? In der Liebe. Durch die Liebe. Genau. Und wie schon gesagt, also selbst wenn es irgendwie so einen menschlichen Perfektionismus geben würde, was es nicht gibt, dann wäre das, was wir in Jesus sehen, immer noch so viel herrlicher und so viel schöner und so viel größer. Und deswegen können wir unser ganzes Leben, den Rest unseres Lebens damit verbringen, egal wie lange wir noch Zeit haben, dieser Heiligkeit unseres Herrn nachzustreben, im Glauben. Ich will mehr so sein wie Jesus. Weil keiner so wunderschön ist wie er. Genau.